Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Viele Menschen können sich nicht entscheiden. Würde ich meine Organe spenden oder lieber nicht? Hier ist ein guter Grund dafür.
Ich bin Julia Henning, ich bin 23 Jahre alt und wurde im Alter von 21 Jahren herztransplantiert und habe einfach durch diese Organspende jetzt wieder so viel Lebensqualität, wie ich es vor der Transplantation schon sehr lange nicht mehr hatte.
Aber es gibt auch Argumente, die dagegen sprechen. Religiöse oder spirituelle Gründe zum Beispiel, nach denen ein Mensch mit seinem vollständigen Körper begraben werden möchte. Auch diese Gründe müssen respektiert werden. Deswegen, es gibt kein richtig oder falsch bei der Entscheidung. Wichtig ist, dass man sich entscheidet. Denn sonst müssen Angehörige das übernehmen. Und das in einer Situation, wenn sie trauern, wenn sie gerade verarbeiten, dass ein nahestehender Mensch gestorben ist. Besser also, man entscheidet selber und findet für sich persönlich die richtige Antwort. Aber das ist schwierig. Oft auch, weil viele Fragen und Ängste im Weg stehen. Fragen wie, werde ich da sicher keine Schmerzen spüren? Oder auch, könnte ich aus falscher Eile heraus vielleicht für Hirntod erklärt werden, obwohl ich eigentlich noch weiterleben könnte? Kann ich bestimmen, wer meine Organe bekommt? Oder können nur junge Menschen Organspender sein? Diese und andere Fragen wollen wir in der Sprechstunde beantworten, damit jeder für sich die richtige Entscheidung treffen kann. Mein Name ist Christina Satori. Herzlich willkommen. Unser Experte ist Christian Brandner. Er ist Anästhesist und arbeitet seit Jahren für die Deutsche Stiftung Organtransplantation. Das wird kurz DSO abgekürzt. Seit November letzten Jahres ist Christian Brandner geschäftsführender Arzt der DSO in NRW. Und damit ist er Ansprechpartner für rund 300 Kliniken in Nordrhein-Westfalen für alle Fragen zur Organspende. Herzlich willkommen, Herr Brandner.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Brandner, was genau macht denn die Deutsche Stiftung Organtransplantation?
Ja, die Deutsche Stiftung Organtransplantation ist die bundesweite Koordinierungsstelle für die Organspende. Was heißt das? Das heißt, wir sind dafür zuständig, alles, was mit der Organspende zusammenhängt, in der Zusammenarbeit der verschiedenen Partner, angefangen vom Krankenhaus, wo der Organspender sich befindet, über die Vermittlungsstelle Eurotransplant, die entscheidet, wohin welches Organ letzten Endes geht, bis hin zu den Transplantationszentren, diese Zusammenarbeit zu organisieren, zu koordinieren eben.
Eurotransplant, das ist dieser Verbund. Können Sie noch mal kurz erklären, weil Deutschland ja mit anderen Ländern zusammen Organe ja quasi zuteilt?
Ja, es gibt den Verbund Eurotransplant, in dem europaweit 8 Staaten miteinander verbunden sind, mit dem Ziel, eine möglichst gute Chance für ein möglichst gutes Zusammentreffen von Spender und Empfänger auf medizinischer Ebene, aber auch aus zeitlicher Ebene hervorzubringen und damit die Chance auf eine erfolgreiche Transplantation zu erhöhen. Und diese Stiftung Eurotransplant ist eben unter anderem für Deutschland zuständig, die Organverteilung zu übernehmen. Das heißt, immer dann, wenn ein Organspender oder Organe in einer Spende zur Verfügung stehen, anhand von vorgegebenen Kriterien den richtigen, passenden Empfänger in der richtigen Zeit zu finden.
Das heißt, wenn ein Organ hier in Deutschland gespendet wird, dann kann es sein, dass das aber in einem anderen Land, zum Beispiel Spanien, vergeben wird.
Es kann in ein anderes Land vergeben werden. Spanien ist nun nicht primär unser Partner im Eurotransplantverbund. Das sind die eher mitteleuropäischen Staaten, neben Deutschland, den Niederlanden, Luxemburg, Belgien, Österreich, Kroatien, Slowenien und Ungarn, die untereinander im ersten Verteilungsverfahren sozusagen austauschen.
Wobei es doch häufiger ist, dass Patienten in Deutschland ein Organ empfangen, als dass aus Deutschland Organe in diesen Eurotransplantverbund gegeben werden, oder?
Tatsächlich ist es so, dass wir ein Netto-Importland sozusagen sind, dass wir mehr Organe aus anderen Eurotransplant-Verbundstaaten erhalten, als wir an andere abgeben. Aber natürlich findet beides statt.
Man sieht in Umfragen, dass viele Menschen in Deutschland der Organspende gegenüber positiv eingestellt sind. Aber ich glaube, weniger als die Hälfte der Menschen tragen wirklich einen Organspendeausweis mit sich oder haben auch überhaupt abgesprochen mit ihren Angehörigen, was sie möchten. Wie oft, können Sie das sagen, wie oft kommt das denn vor, dass ein Mensch durch einen Unfall oder was auch immer hirntot ist? Die Ärzte wissen, er ist wahrscheinlich hirntot, das wird er wahrscheinlich nicht überleben. Er könnte seine Organe spenden und das dann mit den Angehörigen besprechen müssen und keiner weiß Bescheid.
Ja, wir reden hier von einigen tausend Fällen in Deutschland bundesweit pro Jahr oder andersrum gesagt, wir reden hier vom Promillebereich aller Menschen in Deutschland, die versterben. Also es ist ein sehr seltenes Ereignis tatsächlich, dass jemand im irreversiblen Hirnfunktionsausfall, wie die Mediziner es korrekterweise bezeichnen, was auch landläufig als Hirntod bezeichnet wird, verstirbt und daher dann als Organspender in Frage kommt.
Können Sie noch mal genau sagen, was das beinhaltet, Hirntod? Also das heißt, atmet derjenige noch weiter? Was funktioniert dann noch und was geht nicht mehr?
Ja, im Wesentlichen funktioniert noch das Herz. Das heißt, das Herz schlägt, weil es auch autonom, also selbstständig schlagen kann, solange es mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt wird, weiter und sorgt dafür, dass Organe und der Körper weiterhin durchblutet sind. Das funktioniert nur aufgrund der Tatsache, dass dieser Patient oder dieser Mensch intensiv medizinisch behandelt wird. Denn was im Hirntod oder im irreversiblen Funktionsausfall nicht funktioniert, ist die eigene Atmung. Die wird maschinell ersetzt. Das heißt, der Patient liegt auf einer Intensivstation, wird künstlich beatmet und durch diese Beatmung wird Sauerstoff zugeführt, welcher letzten Endes das Herz am Schlagen hält.
Jetzt ist vor wenigen Tagen das Organspenderegister eröffnet worden. Also dort kann man eintragen, es ist elektronisch, ob man Spender sein will oder nicht. Man kann auch angeben, ich möchte nur diese Organe spenden oder ich möchte alle Organe spenden. Glauben Sie, dass es dadurch einen Anstieg der Spenderzahlen geben wird?
Also vieles spricht nicht dafür, dass es zu einem erheblichen Anstieg der Organspenderzahlen führen wird. Die Erfahrungen im internationalen Vergleich zeigen, dass dort, wo in europäischen Nachbarländern Organspenderegister eingeführt wurden, allein durch diese Einführung es nicht zu wesentlichen Steigerungen der Organspendezahlen gekommen ist.
Meine Kollegin Eva-Maria Götz hat in einem Park in Wiesbaden mehrere Menschen zu ihrer Einstellung zur Organspende gefragt. Konkret haben sie einen Organspendeausweis. Und da hat sie ganz unterschiedliche Antworten erhalten.
Habe ich nicht, nein. Habe ich mich noch nicht beschäftigt mit dem Thema?
Nein, habe ich nicht, weil ich an Krebs erkrankt war und Chemos hatte und ich weiß nicht, ob das dann von Nutzen ist.
Wir hatten im Radio über den SWR was gehört über die Notfallpässe auf dem Handy und dachten, das wäre ja sinnvoll, dass wir das mal einrichten. Saßen im Auto, mein Mann richtet es ein und merkt, die wollen wissen, ob wir Organspender sind oder nicht. Und das ist eine Diskussion, die wir immer wieder aufgeschoben hatten. Und wir haben uns jetzt vorgenommen, uns die Woche mal drum zu kümmern und es dann auch fix zu machen.
Ja, den habe ich. Schon ganz lange. Weil ich das sehr wichtig finde, dass man einen solchen Ausweis hat, weil man damit Leben retten kann. Unter mir hat ein Mann gewohnt, der war 50 Jahre alt und hat ein Herz benötigt. Das hat er bekommen, weil jemand das Organ gespendet hat. Leider war er nicht so klug, mit dem Rauchen aufzuhören. Und ich denke, dass man die Auswahl auch vorher nicht gut genug getroffen hat. Sonst hätte man überprüft, ob er Raucher ist oder nicht. Das hat mich ziemlich geärgert. Man kann ja auch ein neues Herz ruinieren.
Nein, ich habe keinen. Das ist ein bisschen komisch irgendwie. Also, dass meine Organe irgendwie... Also, natürlich, ich habe nach meinem Tod dafür keine Verwendung. Aber, weiß nicht, es fühlt sich noch nicht irgendwie ein bisschen komisch an.
Nein, habe ich keinen. Ja, es ist etwas kritisch. Ich weiß es nicht, ob es dann wirklich geprüft wird, richtig, dass es dann wirklich Endstadium ist. Endstadium meine ich bei einem Unfall oder bei anderen Sachen, ob es wirklich richtig geprüft wird, dass es dann wirklich nicht zu retten ist.
Ob bei einem Unfall dann richtig geprüft wird, dass der Mensch wirklich nicht mehr zu retten ist. Das war jetzt die letzte Frage, der letzte Einwurf eines der Menschen, die unsere Kollegin Eva-Maria Götz befragt hatte. Ich glaube, das fragen sich einige Menschen. Also, dass Menschen befürchten, wenn ich jetzt so einen Organspendeausweis mit mir trage, dann werde ich schneller für tot erklärt, weil man die Organe benötigt. Herr Brandner, was sagen Sie zu dieser Angst, zu dieser Furcht?
Also diese Angst ist im Grunde völlig unbegründet, muss man sagen. Denn erst einmal muss man wissen, damit ein Mensch nach seinem Tod als Organspender in Frage kommt, setzt es voraus, dass vorher intensivmedizinisch alles getan wurde, um den Menschen zu retten. Denn nur so wird auch letztendlich werden auch die Organe am Leben gehalten, sodass sie zur Transplantation geeignet werden. Das heißt, eine frühzeitige Therapiebeendigung, ja, einfach vor dem Aspekt, dass man sagt, der ist nicht zu retten, wir wollen diese Organe haben, passt einfach gar nicht zusammen aus medizinischer Sicht. Tatsächlich muss intensive Therapie betrieben werden, muss versucht werden, den Menschen zu retten. Nur dann besteht am Schluss, wenn die Rettung nicht erfolgreich war, noch die Chance, eine Organspende umzusetzen.
Und wie ist gesichert? Wer stellt das dann fest? Wer sagt dann wirklich, okay, dieser Mensch ist hirntot und zwar irreversibel, das heißt, das kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Es gibt hier keine Chance mehr auf ein Wiederaufwachen.
Ja, das machen letzten Endes zwei Ärzte und dafür gibt es eine Richtlinie der Bundesärztekammer, die uns Ärzten als Standesvertretung sozusagen sagt, wie wir richtig den Tod feststellen. Und zwar im Falle des Kreislaufstillstandes mit anschließenden so bekannten Todeszeichen wie Leichenflecke, Totenstarre oder auch Fäulnis. Und eben aber auch im Falle des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls bei erhaltenem Kreislauf. Und in diesem Kapitel sozusagen legt diese Richtlinie sehr dezidiert fest, wie diese Untersuchung zu erfolgen hat, was zu beachten ist, welche Untersuchungsmaßnahmen, zum Beispiel auch technischer Art, gemacht werden dürfen, unter welchen Konstellationen. Das ist sehr dezidiert festgelegt. Und wie gesagt, im Gegensatz zur, ich sag mal, klassischen Todesfeststellung sind hier zwei Ärzte erforderlich, auch noch Fachärzte, sodass hier der Aufwand, der betrieben werden muss, um den Tod festzustellen, sehr viel höher ist, als das sonst der Fall wäre, wie wenn man einfach mit einem Herzstillstand verstirbt. Das ist schon eine ganz andere Hausnummer, was den Aufwand und die Genauigkeit angeht. Es ist wahrscheinlich die sicherste Diagnose, die wir haben.
Okay. Ich glaube, eine andere Furcht, die viele Menschen haben, weil ich das einfach schon öfter gehört habe, ist, dass Menschen sagen, ich habe Angst, dass ich das spüre, wenn mir die Organe entnommen werden. Normalerweise wird ja kein Narkosemittel gegeben bei einer Organspende. Können Sie noch mal erklären, warum?
Ja, Narkosemittel haben ja den Sinn, das Wahrnehmen, die Empfindung und den Schmerz eines Patienten bei einer Operation auszuschalten. Alle diese Dinge finden bei uns im Gehirn statt. Das Gehirn ist der Ort, wo wir Schmerzen oder Berührung oder so etwas letzten Endes wahrnehmen. Bei allem, was drumherum an Nerven existiert, ist die Wahrnehmung dort verortet. Und wenn das Gehirn gar nicht mehr funktionstüchtig ist, dann können wir dies auch nicht wahrnehmen. Insofern sind alle diese Medikamente, die zur Narkose gegeben würden, zur Schmerz- oder Bewusstseinsausschaltung, hier völlig fehl am Platze, weil sie gar keine Wirkung entfalten können. Zumindest nicht ihre eigentliche Wirkung.
Und wenn trotz aller Vernunft man das Gefühl hat, ich kann das aber nicht, ich möchte das nicht, ich kann das nur unterschreiben auf dem Organspendeausweis, wenn ich eine Narkose bekomme, ist das möglich?
Im Prinzip ja. Es spricht auch nichts Wesentliches dagegen, auch Narkosemittel zu geben, in dem Wissen, dass sie im Prinzip völlig nutzlos sind.
Aber wenn man das für seine Sicherheit braucht, kann man das draufschreiben. Wie ist es mit dem Abschied nehmen? Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass Angehörige dann Abschied nehmen können. Man verbindet mit Organspende auch immer diese Zeitnot, diese Eile. Es ist also ein Organ nicht lange außerhalb des Körpers überlebt. Mhm. Können Angehörige in Ruhe Abschied nehmen?
In aller Regel können sie das. Ja, denn diese Zeitnot entsteht ab dem Moment, wo das Organ entnommen wurde im Operationssaal und dann auf den Weg zum Empfänger geht. Im Vorfeld ist in aller Regel, von Ausnahmen abgesehen, genug Zeit, um den Angehörigen Raum einzuräumen, um sich in Ruhe zu verabschieden auf der Intensivstation vor der Organentnahme und sich hier Zeit zu nehmen, solange die Angehörigen das brauchen, solange es sich in einem vertretbaren Rahmen befindet. Und selbstverständlich gibt es auch hinterher, nach der Organentnahme, wenn dann der Angehörige, der Verstorbene zurückkommt aus dem OP, noch reichlich Gelegenheit, wenn die Angehörigen das wünschen, nochmal Abschied zu nehmen, dann auch von einem Menschen, von dem auch der Tod offensichtlich ist in dieser Situation nach der Organentnahme.
Das ist ja auch so, dass bei der Organentnahme wie bei einer Operation vorgegangen wird. Das heißt, es wird alles auch wieder vernäht und so?
Selbstverständlich. Also am Schluss wird der Körper wieder verschlossen, wie bei einer Operation im Prinzip. Das sieht nachher von außen genauso aus wie nach einer, sag einmal, größeren Bauch- und Brustoperation. Da wird zugenäht, wird sauber gemacht, wird ein Verband drauf gemacht und selbstverständlich sieht das dann hinterher ganz normal aus. Es besteht dann entsprechend die Möglichkeit, nicht nur für die Angehörigen, sich direkt nachher auf der Intensivstation oder im Abschiedsraum zu verabschieden. Selbstverständlich ist auch, wenn das gewünscht ist, eine Aufbahrung hinterher im offenen Sarg möglich. Das spricht überhaupt nichts gegen.
Aber es ist nicht möglich, dass ich bei dem Angehörigen sitze und merke, wie wirklich das Leben so entweicht, oder? Weil dieses Abstellen der Maschinen, das passiert im Operationssaal.
Das passiert im Operationssaal tatsächlich, genau. Mhm. Das ist aufgrund der medizinischen Gegebenheiten einfach nicht anders umsetzbar. Wir brauchen die Situation, dass das Herz schlägt und die Organe durchblutet werden, bis unmittelbar vor deren Entnahme, sodass es letzten Endes zum Herzstillstand im OP kommt und diese Veränderung von schlagendes Herz, warmer Körper zu offensichtlich verstorbenem mit kühler Haut und nicht schlagendem Herzen im OP stattfindet.
Es gibt ja noch eine ganze Reihe an Fragen, die man sich stellt, bevor man entscheidet, ja, ich möchte das machen oder nicht. Häufig werde ich auch gefragt von Menschen, gibt es denn eine Altersgrenze? Also gerade Senioren fragen mich dann, sagen, ich würde gerne spenden, aber ich bin schon 70.
Ja. Das ist eine ganz typische Frage, die oft gestellt wird, selbst in Medizinerkreisen, wenn wir dort Fortbildungen halten. Tatsächlich gibt es nach oben keine Altersgrenze. Ja, wir haben also auch Organspender oder Organspenderinnen gehabt, die weit über 90 waren, von denen auch erfolgreich beispielsweise die Nieren an andere Patienten transplantiert werden konnten. Oder auch, ich erinnere mich an eine Situation eines 90-jährigen Leberspenders, bei dem es dem Empfänger nach vielen Jahren in der Nachsorge immer noch gut geht, habe ich gehört. Also insofern gibt es keine Altersgrenze anhand des kalendarischen Alters. Letzten Endes ist es ein biologisches Alter, was die Rolle spielt, nämlich in welchem biologischen Zustand, in welchem Alterungszustand befindet sich der Körper des Spenders oder dessen Organe tatsächlich. Und da gibt es nun, das wissen wir alle, ein weites Feld.
Ja, ganz unterschiedlich. Dann kann ich aussuchen, kann ich sagen, ich möchte Organspender sein, aber aus irgendeinem Grund, ich möchte nicht mein Herz spenden. Kann ich angeben, ich spende alles, aber nicht mein Herz zum Beispiel?
Selbstverständlich. Also da es ja eine Gabe ist, eine Spende ist, ist hier natürlich offen, was ich spende. Ich darf mich festlegen. Ich kann sagen, ich möchte nur bestimmte Organe freigeben zur Organentnahme oder auch nur bestimmte Gewebe oder umgekehrt. Ich kann sagen, nehmt alles mit Ausnahme beispielsweise des Herzens. Das ist völlig frei. Da kann man sich entscheiden, wie man das möchte.
Dann war eben bei dieser Umfrage im Park eine Dame, die sagte, sie hat sich schon geärgert, weil ihr Nachbar ein Herz bekommen hat und dann weiter geraucht hat, wo man weiß, das schädigt ja nun wirklich das Herz. Ja. Und da sagte sie, wie wird denn eigentlich ausgesucht? Also gibt es da Ausschlusskriterien zum Beispiel, wenn man Raucher ist, wenn man Alkoholiker ist? Was sind da die Regeln?
Ja, die sind natürlich relativ komplex und natürlich auch nicht immer, wie häufig in der Medizin, 1:1 genau festgelegt, sondern letzten Endes liegen sie häufig im Entscheidungsbereich des behandelnden Arztes, respektive bei Transplantationen des behandelnden Zentrums. Da ist es ja normalerweise nicht ein einzelner Arzt, sondern in der Regel ein Kollegium oder ein Gremium, was über die Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste, also auf die Möglichkeit zur Transplantation entscheidet. Und dann werden viele Aspekte miteinander verbunden und hier berücksichtigt. Das kann sein, ob jemand raucht oder das Rauchen vielleicht auch eingestellt hat. Das kann auch beim Alkoholismus darum gehen, hat jemand getrunken, trinkt er noch oder ist er jetzt trocken seit einem gewissen Zeitraum. Alles das kann in diesem Zusammenspiel eine Rolle spielen. Es gibt einzelne Faktoren, die auch wieder in Richtlinien der Bundesärztekammer ausdrücklich genannt sind, wie beispielsweise der Alkoholismus bei der Lebertransplantation, die eine besondere Berücksichtigung finden. Aber letzten Endes ist es immer eine Zusammenschau der Gesamtsituation. Und am Ende muss man sagen, alle Organspender, aber auch Organempfänger sind Menschen und machen Fehler.
Und wie ist das, da haben wir auch schon eine E-Mail vorab bekommen, wo gefragt wurde, kann ich sagen, okay, ich spende Organe, aber ich möchte, dass der und der Angehörige von mir, der zum Beispiel eine Niere benötigt, da möchte ich, dass er meine Niere bekommt und alle anderen können sie frei verteilen. Ist sowas möglich?
Sowas ist tatsächlich nicht möglich. Also im Gegensatz zur Festlegung, was ich spende, ist die Festlegung, an wen ich spende, sowohl positiv als auch negativ, einen bestimmten Verwandten oder umgekehrt einer bestimmten Person oder bestimmte Bevölkerungsgruppe vielleicht nicht. Das ist nicht zulässig nach dem Transplantationsgesetz und eine solche Erklärung wird letzten Endes durch eine solche Beschränkung oder Festlegung per se unwirksam.
Das heißt, das geht auf keinen Fall. Dann, wenn man jetzt sich in das Register eingetragen hat, über das wir vorhin am Anfang gesprochen haben, kann ich meine Meinung noch ändern?
Selbstverständlich. Ich kann natürlich im Register meinen Eintrag jederzeit wieder ändern und sagen, ich möchte, wenn ich vorher eine Freigabe zur Organspende erteilt habe, diese zurücknehmen oder einschränken oder auch den umgekehrten Weg gehen. Das ist selbstverständlich.
Eine kurze Frage noch, die Patientenverfügung. Wenn jemand eine Patientenverfügung gemacht hat und reinschreibt, ich möchte nicht künstlich beatmet werden, wie passt das zusammen, wenn ich Organspender sein möchte?
Das macht es natürlich schwierig. Wenn ich Organspender sein möchte, muss ich natürlich auch damit rechnen, zumindest vorübergehend Intensivtherapie, Beatmung auch weiterhin zu akzeptieren, auch wenn ich wahrscheinlich oder sehr sicher sterben werde. Insofern muss dann im Einzelfall abgewogen werden, im Zweifelsfall im Gespräch mit den Angehörigen, wie weit man mit der Therapie geht oder wo man sie aufhört.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Wir haben in der Leitung Frau Schmidt aus Wiesbaden. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Ich besitze denn schon lange so eine Karte, also so einen Organspendeausweis in Form einer Karte, trage ich im Portemonnaie. Und jetzt wurde ja vor kurzem dieses Organspenderegister eingerichtet, was eben alles über online, funktioniert und so weiter. Und kriege ich nun langsam Bedenken, oder ich, was heißt Bedenken? Also mir wird da ein bisschen Angst und Bange, weil ich habe keinen Computer, ich habe auch kein Internet, auch in meinem Handy nicht. Also ich habe nur ein ganz einfaches Handy.
Ja.
Und jetzt habe ich ein bisschen Angst, wird das in Zukunft darauf hinauslaufen, dass es irgendwann auch diese Karten nicht mehr gibt, dass man sich also dann nur noch online in diesem Register, also vermerken lassen kann, ob man Spender sein möchte später oder nicht. Das kann ich eben nicht machen online, jedenfalls noch nicht.
Da sind Sie nicht alleine. Also zumal man ja auch diesen Personalausweis braucht, den es erst seit ein paar Jahren gibt, mit dieser elektrischen ID. Ich gebe das mal gleich weiter an unseren Experten. Gute Frage.
Ja, das ist eine sehr gute Frage und die Frage wird natürlich jetzt anlässlich dieser Einführung des Registers auch immer mal wieder gestellt, auch an uns, obwohl wir selber mit dem Register direkt nichts zu tun haben. Aber ich kann Sie schon beruhigen, das Register ist eine zusätzliche Möglichkeit, seinen Willen zu dokumentieren im Hinblick auf die Organspende, ob man spenden möchte oder nicht. Aber es ist nicht, auch nicht in Zukunft, die ausschließliche Möglichkeit. Denn selbstverständlich gilt jede andere Willensäußerung, also Ihr Organspendeausweis oder wenn Sie beispielsweise eine Patientenverfügung hätten, in der Sie festlegen, ob Sie Organspenden möchten oder nicht, gilt auch weiterhin. Ja, und da ist es auch nicht vorgesehen, diese anderen Möglichkeiten abzuschaffen. Es ist lediglich eine zusätzliche Möglichkeit, die eben eine besondere Sicherheit bietet, denn im Gegensatz zu einem Organspendeausweis, der ja auch mal verlegt sein kann, ist das Register immer abrufbar. Aber es ist eben nicht und wird auch nicht die einzige Möglichkeit sein. Sie können auch weiterhin Ihren Organspendeausweis behalten und mit Fug und Recht sagen, ich bin Organspender im Falle meines Todes und ich finde das richtig. Das ist völlig in Ordnung.
Ja, apropos Patientenverfügung, das wäre nämlich meine zweite Frage sowieso gewesen. Jetzt sprechen Sie es auch schon an. Also ich hab noch keine Patientenverfügung. Also ich habe mich schon lange damit beschäftigt, aber ich scheue mich irgendwie davor, eine zu machen.
Ja.
Und ich weiß auch gar nicht richtig, wie. Also meine zweite Frage wäre sowieso gewesen, also im Falle, im Ernstfall, wenn ich im Krankenhaus lande und eben irgendwie im Koma liege oder Gehirntod, um Gottes Willen, aber für Gehirntod erklärt wäre oder sonst wie was. Und wird denn, weil ich keine Patientenverfügung habe, gehen die Ärzte dann allein ausschließlich nach dieser Karte, nach diesem Organspendeausweis? Was ich möchte und was ich nicht möchte, also ob Organspende ja oder nein. Oder muss ich eine Patientenverfügung haben?
Nein, also Sie müssen auch keine Patientenverfügung haben. Wenn die Situation eintrete, dass Sie versterben und als Organspenderin in Frage kämen und haben einen Organspenderausweis, dann würde man in der Entscheidung natürlich erst einmal auf diesen Ausweis sich beziehen. Wenn Sie Angehörige haben, die auch im Behandlungsverlauf natürlich da sind, auch mit denen ja gesprochen wird, in Bezug auf Ihre Erkrankung, auf die Prognose, also wie es weitergehen könnte im Verlauf, dann wird mit diesen aber auch natürlich über das Thema Organspende nochmal gesprochen und der Wille, den Sie dokumentiert haben, auch nochmal besprochen. Also das ist nicht so, dass man dann sagt, wir haben jetzt einen Organspendeausweis und wir fragen niemanden mehr, wir sprechen mit keinem, sondern selbstverständlich sind Angehörige da auch mit eingebunden.
Frau Schmidt, das hört sich aber so an, als Sie sind sich sehr sicher, dass Sie spenden möchten.
Ja, wie gesagt, ich habe ein entsprechendes Kreuzel gemacht.
Ja.
Aber weil der Professor jetzt oder weil der Herr Doktor jetzt sagte, da werden andere Familienmitglieder, dann würden noch einbezogen werden. Also Eltern habe ich keine mehr.
Mhm.
Ich habe nur einen Bruder und mit dem verstehe ich mich eben leider nicht mehr so gut. Was ist denn, wenn der gefragt wird und der entscheidet gegen meinen Willen, den ich auf diesem Organspendeausweis dokumentiert habe? Ich will ja nicht, dass der gegen meinen Willen entscheidet.
Ja, das ist natürlich völlig verständlich, dass Sie das nicht wollen. Man würde eine solche Entscheidung natürlich auch nicht dann alleine vom Angehörigen abhängig machen, sondern immer im Gesamtbild natürlich schauen. Hängt ja auch davon ab, ob er überhaupt ein Mitspracherecht nach dem Transplantationsgesetz hat. Dazu müsste er zum Beispiel mit Ihnen regelmäßigen Kontakt in den letzten 2 Jahren gehabt haben und letzten Endes auch da sein und sich kümmern. Also von daher brauchen Sie da jetzt keine Sorge haben, dass dann jetzt ein Angehöriger gleich Ihnen dann das, was Sie entschieden haben, wieder zunichte macht.
Das heißt, es ist immer auch so eine Gesprächssituation, der Arzt oder die Ärztin mit einem Angehörigen, der dann vielleicht da ist und dann sagt man, wir haben hier einen Organspendeausweis, wie sehen Sie das, wie gut kennen Sie Ihre Schwester?
Ja, genau. Also primär gilt natürlich der geäußerte Wille des Patienten und mit den Angehörigen wird natürlich dann anders gesprochen als im Fall Fälle, wo ein Spenderausweis nicht vorliegt, da geht es dann darum, den Angehörigen den Willen nochmal mitzuteilen und mitzuteilen, dass jetzt eine Organspende durchgeführt wird und was als weiteres passiert. Das sind die wesentlichen Gesprächsinhalte, nicht die Frage, sind Sie denn damit einverstanden?
Hm. Frau Schmidt, vielen Dank für Ihre Fragen. Alles sehr gute Punkte, die, glaube ich, viele Menschen bewegen. Und wir wünschen Ihnen aber erstmal jetzt ganz viel Gesundheit und bleiben Sie fit. Vielen Dank. Wir haben Herrn Mohr in der Leitung. Guten Tag.
Guten Tag. Ich bin vor 24 Jahren lebertransplantiert worden nach einer Leberzirrhose unbekannter Herkunft. Und schon damals gab es sehr wenige Organe. Und deshalb erhielt ich dann, rein zufällig erfuhr meine Frau das, erhielt ich dann einen Teil der Leber unseres ältesten Sohnes.
Ah ja, und das hat alles funktioniert?
Das hat bei mir und bei ihm alles hervorragend funktioniert. Und ich lebe mit der neuen Leber sehr gut, seit vielen Jahren, 24 Jahre. Und wir sind alle sehr glücklich, dass das so funktioniert hat. Ich denke von daher auch selbstverständlich, dass es eine Pflicht zur Organspende geben sollte. Natürlich mit Widerspruchsrecht, aber ich denke, das ist einfach eine Sache, in der es wirklich um Leben und Tod geht. Und wenn man anderen Menschen Jahre Leben schenken kann, sollte man das auch tun.
Das wird ja jetzt auch wieder diskutiert, die Widerspruchslösung. Vor einigen Jahren ist das abgelehnt worden vom Parlament. Mal sehen, wie sich das dann jetzt weiterentwickelt. Aber vielen Dank, dass Sie die Geschichte mit uns geteilt haben. Das ist so eine positive Geschichte. Das ist natürlich sehr schön, wenn Sie über 20 Jahre schon damit leben. Herzlichen Glückwunsch.
Gut.
Sehr schön. Danke für Ihren Anruf.
Ja, vielen Dank. Schönen Tag noch. Tschüss.
Wir haben jetzt bisher über viele Aspekte zur Organspende gesprochen, also was da passiert, was möglich ist, wie das organisiert ist. Jetzt wollen wir mal jemanden zu Worte kommen lassen, der tatsächlich ein neues Organ erhalten hat. Julia Henning bekam im Alter von 21 Jahren ein neues Herz. Wir haben sie schon kurz am Anfang der Sprechstunde gehört, mit ein, zwei Sätzen. Jetzt bin ich mit ihr verbunden. Guten Tag, Frau Henning. Hallo.
Hallo, Frau Sartori.
Hallo,
guten Tag.
Frau Henning, warum haben Sie damals ein neues Herz gebraucht?
Ich hatte einen Gendefekt, der im Alter von 11, 12 Jahren ausgebrochen ist und dafür gesorgt hat, dass mein Herz zum einen immer schwächer geworden ist und zusätzlich dazu noch Herzrhythmusstörungen, die im Laufe der Zeit immer gefährlicher geworden sind und irgendwann dann so lebensbedrohlich waren, dass ich auch einen Defibrillator implantiert bekommen habe, der dann eben auch zweimal auslösen musste und mir so schon zweimal das Leben gerettet hat.
Aber das ist nicht schön, ne? wenn man so einen Schock bekommt dann von dem Defibrillator?
Nee, das ist definitiv nicht schön. Ich war dabei auch bei Bewusstsein. Und dadurch, dass es eben ein Gendefekt war, war auch klar, dass da keine Besserung mehr eintreten wird.
Und wie lange haben Sie warten müssen? Also von dem Moment, wo man gesagt hat, Sie brauchen ein neues Herz, bis Sie eins bekommen haben?
Ich hatte sehr, sehr viel Glück, was unter anderem auch an meiner durchschnittlichen Größe, meinem durchschnittlichen Gewicht und an meiner seltenen Blutgruppe liegt. Und dadurch musste ich nur 13 Tage warten. Das ist aber ja, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hat, nicht so die normale Wartezeit.
Überhaupt gar nicht. Nein, das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was die meisten erfahren. Ne? Und was hat sich dadurch für Sie verändert, durch diese Organtransplantation, durch dieses neue Herz?
Zum einen habe ich die Chance bekommen, überhaupt weiterleben zu können, denn das war nun mal die einzige Option, das zu können. Und habe aber auch super viel Lebensqualität wieder geschenkt bekommen.
Und gibt es Veränderungen, die Sie jetzt nicht so positiv beurteilen würden?
Es ist natürlich trotzdem so, dass ich weiterhin chronisch krank bin, dass ich sehr viele Medikamente nehmen muss, dauerhaft auf eine sehr gute ärztliche Betreuung angewiesen bin. Also es ist nicht so, wenn man das Organ bekommen hat, dass dann alles wie vergessen ist. Das ist nicht der Fall. Aber ich habe eben trotzdem die Möglichkeit, überhaupt leben zu können. Und das eben, weil jemand sich entschieden hat, sein Herz zu spenden.
Das heißt, Sie müssen immer sehr vorsichtig sein. Aber es ist jetzt, glaube ich, 2 Jahre her, dass Sie das neue Herz bekommen haben.
Genau.
Und bisher funktioniert das alles sehr gut?
Ja, bisher funktioniert alles super. Ich muss natürlich aufpassen, mich nicht zu infizieren. Aber auch das ist ein Preis, den man sehr, sehr gerne zahlt für das Leben.
Ein neues Herz bedeutet viele Veränderungen, vor allem positive. Aber es ist nicht nur einfach. Darüber sprach ich mit Julia Henning, die ihrem neuen Herzen ein großes Plus an Lebensqualität, wenn nicht sogar ihr Leben, verdankt. Vielen Dank, Frau Henning, und alles Gute Ihnen. Dankeschön.
Dankeschön.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Und wir fangen an mit einer Hörerin, Daniels Peters.
Ja, guten Tag.
Guten Tag.
Daniels Peters ist mein Name und ich wollte für etwas werben, was im Grunde wenig bekannt ist. Unser Sohn hatte eine Infektion im Auge, eine Amöbeninfektion, wo es ohnehin erstmal ganz lang gedauert hat, bis man die Diagnose stellte. Die Hornhaut wurde quasi aufgefressen von der Infektion. Oh. Und mein Mann und ich bekamen eines Tages einen Anruf und er sagte, ich kann morgen eine Hornhautspende bekommen. Da war jemand abgesprungen und wir haben sofort zugeraten, weil er wollte unsere Meinung wissen.
Ja.
Und diese Hornhaut wird aufgenäht mit ganz kleinen Stichen. Also die alte wird entfernt, die kaputt ist, die wird aufgenäht und es dauert eine Weile, bis sie wirklich angewachsen ist. Und das Wunderbare daran ist, dass unser Sohn heute ganz normal sehen kann und dass diese Amöbeninfektion im Grunde dadurch beseitigt wurde und dass sein Augenlicht gerettet wurde.
Das heißt, ohne das würde er sehr viel schlechter oder gar nicht gucken können?
Er war so verzweifelt, dass er wirklich dachte, ich brauche das Auge nicht mehr. Ich will jetzt ein Glasauge. Ich habe keine, also es war nur ein Auge, aber trotzdem, er wäre erblindet auf dem Auge. Mhm. Ja. Und das ist ja eine ganz kleine Spende im Grunde. Wenn man als Organspender sagt, ich mache nur die Hornhaut, ist das immerhin auch ein großer Gewinn für viele Menschen, die das benötigen. Offenbar ist es relativ knapp, dieses Gewebe.
Ja, das ist genau. Das fällt nämlich unter den Begriff Gewebespende. Wenn man auf den Ausweis guckt, dann wird da beides aufgeführt. Organspende und Gewebespende. Das ist nicht so das Kerngebiet der DSO, aber ich gebe mal trotzdem an unseren Experten weiter. Der kann das vielleicht genauer mal auseinanderklamüsern.
Ja, prima. Ich danke.
Ja, sehr, sehr gerne. Natürlich, Sie haben völlig recht. Auf den Organspendeausweis, wie er immer bezeichnet wird, steht eigentlich Erklärung zur Organ- und Gewebespende. Denn auch ein Organspender kann und tut es häufig auch Gewebe spenden. Es ist so, dass wir in unserem Medizin- und Rechtssystem hier einen Unterschied machen zwischen der Organspende und Organtransplantation, die bestimmte Organe, innere Organe betrifft, also Herz, Lunge, Leber, Niere, Bauchspeicheldrüse zum Beispiel, und die sehr beschränkt ist und bestimmten Reglementierungen des Transplantationsgesetzes unterliegt. So darf zum Beispiel eine Organentnahme nur durch die Koordinierungsstelle, also durch die DSO, durchgeführt werden. Während hingegen die Gewebespende und Gewebetransplantation unter einem anderen, ich sag mal, Rechtssystem läuft, nämlich dem Arzneimittelrecht. Gewebe wird als Arzneimittel gesehen und wird im Prinzip auch durch verschiedene Organisationen gewonnen und transplantiert. Das ist also ein paralleles System bei der Gewebespende und Gewebetransplantation, das aber eben auch sehr wichtig ist und vielen Patienten, wie im Beispiel dieses jungen Mannes, sehr hilft, entweder das Leben zu retten oder zumindest die Lebensqualität erheblich zu erhöhen. Typischerweise, und das ist auch die häufigste Transplantation überhaupt, die Hornhauttransplantation bei einer Augeninfektion oder anderen Gründen der Hornhauttrübung.
Was gibt es denn noch für Gewebe, die dann wiederverwendet werden können?
Im Prinzip kommen eine Menge oder viele Gewebe im Körper, menschlichen Körper für eine Transplantation in Betracht, wenn auch in unterschiedlicher Häufigkeit. Neben der Augenhornhaut, der sogenannten Cornea, ist das häufiger noch zum Beispiel Herzklappen. Ja, es gibt zwar natürlich künstliche Herzklappen oder auch Herzklappen, die von Schweinen für die Transplantation oder für die Behandlung von Patienten, von Menschen gewonnen werden. Aber in bestimmten Situationen braucht man einfach auch ein menschliches Transplantat, von der gleichen Gattung sozusagen, um dem Patienten helfen zu können. Und deswegen gibt es auch die Gewebespende der Herzklappen oder auch bestimmte Gefäße im Körper, die man manchmal braucht, um einem Patienten helfen zu können.
Frau Daniels-Peters, vielen Dank, dass Sie angerufen haben und diese doch positive Geschichte mit uns geteilt haben. Wir hoffen, dass es Ihnen und Ihrem Sohn und auch Ihrem Mann, den hatten Sie ja auch erwähnt, weiterhin gut geht. Vielen Dank, auf Wiederhören. Herr Schneider aus Traunstein, guten Tag.
Ja, guten Tag, mein Name ist Peter Schneider. Und zwar, das schließt ganz gut an, meine Frage. Ich bin seit meinem 28. Lebensjahr Organspender, also jetzt 35 Jahre. Und meine Frage ist einfach, wie lange, wenn ich jetzt einen Unfall habe und bin tot, Rettungswagen kommt, der Tod wird festgestellt, ich werde ins Krankenhaus gebracht. Wie lange sind eigentlich die Organe haltbar, dass sie überhaupt noch verwendet werden können? Das ist eigentlich für mich eine wichtige Frage.
Ja, ich gebe es gleich an unseren Experten weiter. Ja.
Das ist also ein bisschen von Organ zu Organ unterschiedlich. Man muss aber sagen, Organe sind grundsätzlich erst einmal nur für wenige Stunden bestenfalls haltbar. Wenn Sie eine Situation haben, wie Sie eben beschrieben haben, dass Sie quasi am Unfallort sterben, das heißt, dort bereits der Herzstillstand eintritt, dann wird eine Organspende nicht mehr möglich sein. Das wird immer nur dann stattfinden können, wenn man eine gewisse Zeit noch mit erhaltenem Kreislauf, mit durchblutetem Körper auf einer Intensivstation war und dann sozusagen die Organspende geplant und ins Auge gefasst werden kann. Und dann hängt eben diese Zeit, die die Organe haltbar sind, davon ab, zu welchem Zeitpunkt man die Therapie dann einstellt, das Herz zum Stillstand bringt und die Organe entnimmt. Das ist dann also im gewissen Rahmen, im sehr kleinen, aber im gewissen Rahmen planbar. Und dann hat man eben einen gewissen Zeitrahmen. Und der reicht im Falle des Herzens beispielsweise von 4 bis 6 Stunden, von dem Moment, wo es nicht mehr durchblutet wird, bis zur Wiederdurchblutung im Empfänger, bis hin zu 24 oder 36 Stunden ungefähr bei den Nieren.
Hat das Ihre Frage beantwortet? Bleiben Sie jetzt bei dabei mit Ihrem Organspendeausweis?
Ja, ja, klar. Ich meine, ich finde es sowieso sehr sinnvoll. Ich hatte mal vor 12 Jahren, ich komme ursprünglich aus Mannheim, bin jeden Tag nach Baden-Baden gefahren mit dem ICE. Dann kam die Schaffnerin. Ich habe mein Ticket gezeigt und ein Mann gegenüber sagt dann anschließend zu mir, Leuten wie Ihnen hat meine Frau ihr Leben zu verdanken. Da wusste ich das gar nicht, was er will.
Ja. Also, er meinte ja, nicht ihre Bahncard.
Aha. Ja, und da hat er gemeint, ja, genau. Und da hat er gemeint, ja, ich habe den halt ganz komisch angeschaut. Ja. Und da hat er gemeint, ja, ich habe gerade Ihren Organspendeausweis gesehen. Ja. Das hat mich wirklich tief berührt irgendwie. Mhm. Ja. Und man will ja eigentlich, man ist ja Organspender, weil man im Tod eigentlich noch zu was Nutze sein will. Und dann fände ich es halt schade, wenn zu spät da die Organe verwendet werden. Ja, das ist dann,
ich glaube, die Bemühungen sind dann auch immer sehr, sehr, sehr intensiv, dass man eben Organe dann verwenden kann. Aber das ist ja auch der Unterschied, wenn jemand wirklich am Unfallort verstirbt, dann geht es nicht mehr. Das ist der Unterschied zwischen Tod und Hirntod. Vielleicht können Sie es nochmal erklären, Herr Brandner. Ich glaube, das ist was, wo viele Menschen dran knapsen, diesen Unterschied zwischen Tod und Hirntod.
Ja, der Punkt ist, dass es eigentlich einen so richtigen Unterschied nicht gibt. Denn der Tod, so definieren wir Mediziner es zumindest, und das kann man natürlich philosophisch oder religiös vielleicht anders definieren, aber aus medizinischer Sicht ist der Tod dadurch festgelegt, dass beim Menschen die Gehirnfunktion endgültig beendet ist und nicht mehr wiederkommt. Der endgültige, nicht mehr behebbare Ausfall der Gesamtfunktion des Gehirns, wie der Mediziner sagt. In 99,9% der Fälle stellt der Arzt diesen Hirnfunktionsausfall dadurch fest, dass er sagt, ich habe bei diesem Patienten keinen Puls mehr und ich sehe eines der sogenannten sicheren Todeszeichen. Und daraus schließt man zurück, dass das Gehirn nicht mehr funktioniert. Das ist üblicherweise der Weg. Im Falle einer Behandlung auf der Intensivstation nach schwerer Hirnschädigung kann es aber eben passieren, dass dieser Situation des endgültigen Hirnfunktionsausfalls eintritt, ohne dass das Herz vorher zum Stillstand kommt. Und dann muss man eben diesen Hirnfunktionsausfall nicht indirekt, sondern direkt nachweisen, was eben mit erheblich mehr Aufwand verbunden ist, aber auch sehr genau und dezidiert und sicher gemacht wird, wie wir vorhin ja schon mal angesprochen hatten.
Aber um das nochmal klarzustellen, wenn jemand hirntot ist, dann kann er ohne Maschinen nicht weiterleben.
Definitiv. Im Hirntod ist er auf eine äußere Einflussnahme, insbesondere Beatmung, Sauerstoffzufuhr durch Beatmung, aktive Beatmung angewiesen.
Herr Schneider, vielen Dank für Ihre Frage und auch Ihre Bandgeschichte. Vielen Dank dafür, das war sehr anregend. Und nun ist Herr Horn in der Leitung. Guten Tag.
Ja, guten Tag, Horn, mein Name. Sie haben das Thema gerade schon wieder angeführt, nämlich dieses Zeitpunkt und dieses Thema des irreversiblen Hirnausfalls. Meine Frage oder mein Thema, das mich inzwischen sehr bewegt, ist der Prozess des Sterbens. Das Sterben als Prozess, sowohl für die Person, die stirbt, aber auch für die Angehörigen. Ich habe das erlebt, Angehörigen, das war jetzt natürlich nicht relevant für Organspende, sondern eine Krebserkrankung, wie wichtig es ist, das erleben zu können, wie dabei sein zu können, wie allmählich das Leben schwindet und wie es dann eben auch mit den sozusagen letzten Atemzug letzten Herzschlag ja nicht irgendwie schlagartig vorbei ist, sondern immer noch ein Prozess ist, der stattfindet. Ungefähr so ähnlich würde ich das sehen. Mhm. Und meine Frage ist, wie lässt sich überhaupt dieses Erleben des Sterbeprozesses mit dem Konzeptorganspende, mit auch den notwendigen Kriterien, die ich völlig einsehe, irgendwie zusammenbringen? Sie hatten es in der ersten halben Stunde schon mal kurz angesprochen, Abschied nehmen, diese Thematik.
Ich gebe nochmal weiter an unseren Experten. Wir greifen das, sagen, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und haben wir auch mehrere Mails zu bekommen. Deswegen, das ist gut, dass Sie das sagen. Gehen wir da nochmal drauf ein. Herr Brandner.
Ja, in dieser, wie Sie es als Prozess des Sterbens beschreiben, diese Situation des Aufschlagens des Herzens, das aufhört zu schlagen, das Blasswerden des Körpers, dieses Empfinden des eintretenden Todes sozusagen, das ist natürlich im Falle einer Organspende, wo wir diese Situation letzten Endes im OP erleben und nur dort erleben können für den Organspendeablauf, ist nicht vereinbar sozusagen mit einer Anwesenheit der Angehörigen. Das heißt, im Falle einer Organspende ist diese Situation für die Angehörigen direkt leider eben nicht erlebbar. Was erlebbar ist, und das ist etwas, was wir zwar grundsätzlich bei Angehörigengesprächen anbieten, aber aus meiner Sicht viel zu selten genutzt wird, ist die Chance für die Angehörigen nach der, ich sag einmal, ersten Abschiednahme auf der Intensivstation und Verabschiedung, bevor der Organspender in den OP gebracht wird, die Möglichkeit, sich auch nach der Entnahme nochmal zu verabschieden, um dann wirklich die äußeren Zeichen des Todes auch wahrnehmen zu können, also die blasse Haut, das nicht schlagende Herz, diese Offensichtlichkeit des Todes dann nochmal selber zu empfinden und diese Situation sozusagen mitzunehmen, um auch richtig trauen und Abschied nehmen zu können innerlich. Und dieses Angebot, würde ich mir wünschen, sollte öfter in Anspruch genommen werden. Wie gesagt, die Möglichkeit, dabei zu sein beim Herzstillstand, das ist leider mit der Organspende nicht vereinbar.
Es ist gut, dass Sie es ansprechen, Herr Horn, weil ich habe das auch schon öfters gesprochen mit Bekannten. Und ich glaube, das ist für einige Menschen auch ein Grund, warum sie sagen, ich möchte das nicht. Oder ich möchte, dass meine Angehörigen das dann entscheiden, je nachdem, wie wichtig ihnen dieser Moment, dieser Vorgang ist. Also wir hatten ja begonnen unsere Sendung mit der Aussage, dass jeder seine Entscheidung treffen soll. Und wir bieten heute einfach nur einige Antworten, ich glaube eine ganze Menge an Antworten, um diese Entscheidung eben für sich treffen zu können, je nachdem, wie wichtig man diesen Moment auch findet. Vielen Dank. Wir haben ganz viele auch konkrete Fragen per Mail bekommen, wann man Organe spenden kann, wenn man bestimmte Krankheiten hat. Also zum Beispiel sagte jemand, wenn ich HIV-positiv bin, aber durch meine Therapie auch wirklich eine ganz, ganz geringe Virenlast habe unter der Nachweisgrenze, komme ich dann noch als Organspender in Frage?
Aktuell ist es so, dass es eine Übereinkunft im Eurotransplantverbund gibt, dass ein Organspender, der HIV-positiv ist, nicht, also möglicher Organspender nicht zur Organspende geführt wird. Das aber, und das sage ich auch gleich im Bezug auf alle anderen möglichen Krankheiten, die vielleicht gleich noch besprochen werden, ist ein Status jetzt. Ja, und wenn wir heute eine solche Frage beantworten und im Rahmen der medizinischen Veränderung und des Fortschrittes, kann sich so etwas auch in einiger Zeit, in absehbarer Zeit wieder ändern und andere Meinungen dazu existieren. Insofern wäre Antwort jetzt, nein, ein HIV-positiver Mensch käme im Moment nicht als Organspender in Frage, aber auch das, wie gesagt, ist im Moment und kann sich ganz schnell ändern. Sollte sich also nicht davon abhalten, wenn Sie bereit sind, Organe zu spenden, einen Organspendeausweis auszufüllen oder sich im Register einzutragen. Denn wenn es denn vielleicht in ein paar Jahren dazu kommen sollte, dass Sie möglicher Organspender sind, ist die Situation vielleicht eine ganz andere.
Weil dann vielleicht die Medizin einfach ein neues Medikament entwickelt hat, um diese Krankheit zu heilen und dann es wieder möglich wäre.
Genau, zum Beispiel.
Ja, aber wir hatten auch Fragen nach, vielleicht können wir die ganz schnell mal so einfach abhandeln, diese Krankheit. Hepatitis C?
Ja, ist kein Grund gegen die Organspende. Auch da können wir Organspende machen.
Krebs?
Das hängt sehr vom Krebs ab. Das muss im Einzelfall entschieden werden.
Diabetes?
Ist auch kein Grund gegen die Organspende.
Und Rheuma?
Auch das ist kein Grund gegen Organspende. Ja. Es gibt nur sehr wenige Gründe, wirklich keine Organspende zu machen.
Ja, das waren nur einige von den wichtigsten Krankheiten, zu denen wir die Mails bekommen haben. Eine andere Frage, die uns per Mail erreicht hat, war, wenn das entnommene Organ doch nicht brauchbar ist, was passiert dann mit dem Organ?
Ja, wenn es bereits entnommen wurde, ja, und es gibt immer Situationen, dass bei der Organentnahmeoperation man noch im OP feststellt, das Organ ist nicht transplantabel, wie wir sagen, also nicht verwendbar, dann würde es natürlich im Körper verbleiben. Aber wenn es entnommen wurde, dann wird es wie jedes andere Operationspräparat, also beispielsweise, wenn man eine Appendix, also Blinddarmentzündung durch eine Entfernung des Blinddarms operiert hat, dann in die Pathologie gegeben, dort nochmal untersucht und dann auch entsprechend so wie andere Präparate aus dem OP entsorgt. Sprich verbrannt.
Wir haben auch eine ganz konkrete Frage. Und zwar wurde gefragt, dass der Hörer, der sich hier meldet, hat einen Organspendeausweis unterschrieben, bevor er volljährig war. Ab wie vielen Jahren kann man nochmal selber bestimmen, dass man Organ spenden möchte?
Tatsächlich kann man bereits ab dem 16. Lebensjahr frei entscheiden für eine Organspende und sozusagen unabhängig von der Entscheidung der Eltern auch als Minderjähriger mit 16 bereits einer Organspende zustimmen. Im Übrigen kann man bereits mit 14 widersprechen, was mit der Religionsmündigkeit zusammenhängt.
Er fragt, ob er dann jetzt einen neuen beantragen muss, wenn er jetzt dann volljährig geworden ist, ob das notwendig ist.
Notwendig ist es nicht unbedingt. Er kann es natürlich tun, er muss ihn ja gar nicht beantragen, er muss ihn ja nur ausfüllen oder sich im Register registrieren, aber es ist nicht zwingend notwendig.
Und dann wollte er auch genauer wissen, wie das bei einer Organspende bei Kindern oder Jugendlichen ist. Sie sagten jetzt gerade, ab 14 kann man widersprechen. Ja. Dann zählt auch wirklich der Wille des Kindes über den Willen der Eltern.
Definitiv. Definitiv.
Und wie ist das bei einem 16-Jährigen, der sagt, er will Organspender sein?
Auch da gilt im Prinzip, genau wie beim Erwachsenen auch sonst, dass derjenige, der die Entscheidung für sich selber trifft, das letzte Wort im Prinzip hat. Ja.
Einige haben auch nochmal gefragt nach der Patientenverfügung, soll, ob man also konkret nach Formulierungswünschen, ich glaube, die können wir jetzt hier nicht, Formulierungshilfen können wir hier nicht geben, aber ist das Thema Beatmung, sollte da dann genauer was zu geschrieben werden oder sollte man auf irgendwelche Vorlagen zugreifen? Können Sie da weiterhelfen?
Also es macht Sinn, wenn man das Thema Organspende der Patientenverfügung mit aufnimmt zum einen und da seine Entscheidung dokumentiert. Und wenn man Organe spenden möchte, ist es sinnvoll und hilfreich, hier eine entsprechende Einschränkung der Therapiebegrenzung, die man ja in der Regel in der Patientenverfügung festlegt, auch macht im Sinne von im Falle einer möglichen Organspende, ich nehme mal eine ganz allgemeine Formulierung, bin ich bereit für einen vorübergehenden Zeitraum auch Intensivtherapie inklusive einer möglichen künstlichen Beatmung noch mitzutragen. Also sozusagen eine Ausnahme von der Therapieeinstellung zu machen.
Dann haben wir noch einen Hörer, Herr Müller, guten Tag.
Ja, guten Tag.
Hallo, Sie fragten nach etwas.
Also mein Name ist Heiko Müller, ich arbeite selber als Krankenpfleger auf Intensivstationen, also bin recht nah dran an dem Thema und meine Frage ist eher administrativ. In anderen Ländern, speziell in den USA, gibt es ja die sogenannten Honor Walks, wo die Spender dann von der Intensivstation zum OP im Gang praktisch mit Spalier, mit den Angehörigen und Freunden und auch Krankenhausangehörigen begleitet werden und das wie so ein Ritual ist. Was spricht dagegen, das in Deutschland zu machen? Da ich mir vorstellen kann, dass das gerade in sozialen Netzwerken starke positive Bilder und Videos erzeugt.
Im Prinzip spricht gar nichts dagegen. Ja. Im Gegenteil, ich muss sogar sagen, ich finde diese Kultur der positiven Verstärkung der Organspende und diese Ehrung des Spenders durch dieses Spalier zum Beispiel, diese Ehrung hat durchaus einen sehr positiven Effekt. Das ist halt eine Kultur, die in den USA beispielsweise deutlich mehr verbreitet ist. Sie kennen das wahrscheinlich auch aus Filmen etc., wenn ein Feuerwehrmann stirbt, dass er da Spalier gestanden wird, wenn er rausgetragen wird und Ähnliches. Und sehr Ähnliches gilt dann da auch bei Organspendern. Das ist bei uns eben in unserer Gesellschaft und Kultur bisher zumindest in keiner Weise verankert, so etwas zu tun. Diese öffentliche Ehrung sozusagen zu machen, da haben wir in Deutschland irgendwie vielleicht auch aus historischen Gründen eine gewisse Problematik mit, aber grundsätzlich finde ich es eine sehr gute Sache und es hat auch bringt auch das zum Vorschein, was wir alle eigentlich empfinden sollten gegen einen Organspender, nämlich eine große Ehrfurcht und Dankbarkeit.
Herr Müller, ich finde das eine sehr gute Idee und ich denke, gerade in der heutigen Zeit, wenn man so vielleicht ein bisschen deutlicher auch zeigt, was für einen Respekt man für so eine Handlung zeigt, ist vielleicht nicht schlecht. Vielleicht können Sie das ja in Ihrem Krankenhaus auch mal anregen und versuchen, irgendwie durchzusetzen oder dass es zumindest mal was versucht wird. Ob man seine Organe spenden würde oder nicht, das ist eine sehr persönliche Entscheidung. Da gibt es kein richtig oder falsch. Aber um sie zu treffen, sollte man Bescheid wissen, wie eine Organspende abläuft, organisiert ist und so weiter. Darüber haben wir heute in der Sprechstunde gesprochen. Vielen Dank an Sie, Herr Brandner, für Ihre Antworten, Ihre Erläuterungen. Vielen Dank an alle Hörer und Hörerinnen für Ihre Fragen und auch Ihre Geschichten und dass Sie die mit uns geteilt haben. Mein Name ist Christina Satori. Machen Sie es gut.